Deutschlandfunk Kultur. Religionen.
Herzlich willkommen. Mein Name ist Anne-Françoise Weber und ich begrüße Sie zu dieser Ausgabe von Religionen. Supermarktkasse und Sonntagsgottesdienst. Das liegt ganz schön weit auseinander, oder? Tatsächlich gibt es oft wenig Verbindung zwischen den Kirchen und der Arbeitswelt. Natürlich gibt es da das christliche Arbeitsethos, also diese religiöse Überhöhung der Arbeit. Aber wie viel hat das zu tun mit der Notwendigkeit, überhaupt genug Geld zu verdienen, um über die Runden zu kommen? Lange Zeit waren die Kirchen sehr im Bürgertum verankert und sie haben die Arbeiter und Arbeiterinnen eher ignoriert. Nur wirklich wenige Vertreter gingen in die Betriebe oder Gewerkschaften. Erst nach dem Zweiten Weltkrieg hat sich das geändert. Katholische Arbeiterpriester wechselten dann vom Altar an den Hochofen im Stahlwerk oder ans Fließband. Und auch viele Protestanten sprachen jetzt von der Solidarität mit der Arbeiterklasse. Aber mit dem Verschwinden der Hochöfen verändert sich ja auch die Arbeitswelt.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, die ständige Ausweitung der Werkvertrags- und Leiharbeit in unserem Land und ihr Missbrauch zum Zweck von Lohn- und Sozialdumping ist wie ein Krebsgeschwür, das seinen Ausgang genommen hat in der Fleischindustrie und mittlerweile in der Metallindustrie, in der Logistik und in vielen anderen Branchen genauso verheerend unterwegs ist.
Das sagt kein Gewerkschafter, sondern der Priester Peter Kossen. Er setzt sich gegen entwürdigende Arbeitsbedingungen ein. Gleich erfahren Sie mehr über ihn und andere, die sich aus christlicher Motivation für ausgebeutete Menschen engagieren. Und Sie erfahren, warum die Kirchen gleichzeitig in ihren eigenen Reihen keine Gewerkschaften wünschen und Streiks nicht erlauben. Weil diese Themen in Zeiten der Wirtschaftskrise sehr aktuell sind, wiederholen wir hier ein Feature aus dem Jahr 2022 von Michael Hollenbach. Christliche Arbeitsethik zwischen Wirtschaftlichkeit und Solidarität.
Der Rasthof Wunnenstein an der A81 zwischen Stuttgart und Heilbronn. Alexandra Grobellner und Wolfgang Herrmann gehen auf einen LKW mit einem polnischen Kennzeichen zu. Miroslav, der Fahrer, freut sich, als er auf Polnisch begrüßt wird. Alexandra Grobellner kommt aus Polen und arbeitet für Faire Mobilität, ein Beratungsnetzwerk der Gewerkschaften, das Beschäftigte aus Mittel- und Osteuropa jeweils in ihrer Muttersprache über ihre Rechte auf dem deutschen Arbeitsmarkt aufklären will. Gemeinsam mit dem katholischen Betriebsseelsorger Wolfgang Herrmann spricht sie heute Lkw-Fahrer an und fragt, wie es ihnen geht.
Früher hat er schon längere Strecken gemacht, aber jetzt meint er, ich bevorzuge schon im Ausland zu arbeiten, überwiegend Deutschland, Polen. Nach dem Herzinfarkt kann ich nicht mehr solche lange Strecken machen.
Miroslav versichert, dass er mit Leib und Seele Lkw-Fahrer sei. Jede Woche von Montag bis Freitag. Dann geht es zurück zur Familie in die Nähe von Katowice. Betriebsseelsorger Wolfgang Herrmann fragt den Fahrer, ob sich die Arbeitsbedingungen in den vergangenen Jahren verändert hätten. Miroslav, Mitte 40, versteht ganz gut Deutsch. Er nickt sofort.
Stress.
Also ich wünschte mir mehr Kollegialität und Solidarität zwischen den Lkw-Fahrern und auch sieht man, dass in dieser Branche ganz viel Stress ist und dass dieser Stress die Lkw-Fahrer die ganze Zeit begleitet. Das sieht man auch, wie sie fahren, wie sie sich auf der Straße verhalten. Das wünschte mir mehr Kollegialität zwischen uns einfach.
Stress gibt es auch auf den zu wenigen Parkplätzen der Rasthöfe. Oft müsse man die vorgeschriebenen Lenkungszeiten überschreiten, weil man keinen Parkplatz findet. Man merkt es dem Mann mit dem Kurzhaarschnitt an, wie sehr er sich freut, mit einer Landsfrau sprechen zu können. Entsprechend herzlich fällt auch die Verabschiedung aus. Dass Wolfgang Herrmann als Pfarrer der katholischen Kirche auf dem Rastplatz auftaucht, überrascht die meisten.
Weil uns eigentlich niemand vermutet, wenn wir auftauchen. Kirche und Arbeitswelt, traditionell sind es ja nicht zwei Bereiche, die so ganz nah beisammen sind. Das heißt eine gewisse Neugier, manchmal auch Skepsis. Was wollt ihr denn hier?
Aber viele sind offen für ein Gespräch. Neben dem Wagen von Miroslav steht ein LKW, bei dem links und rechts im Führerhaus die Vorhänge zugezogen sind. In der Mitte der Frontscheibe prangt ein goldenes Kreuz. Wolfgang Herrmann hat oft erlebt, dass Lkw-Fahrer ihre 2 Quadratmeter im Führerhaus zu kleinen Kapellen ausbauen.
Da steht mal die Maria oder in orthodoxen Fahrern manchmal auch kleine Ikonen. Und das Thema Schutz und Begleitung, die Hoffnung, immer auch gut nach Hause zu kommen, das ist für die Lkw-Fahrenden natürlich ein ganz starkes Thema. Ja. Sie erleben auch tagtäglich den Wahnsinn auf den deutschen Straßen. Viele sind froh, wenn sie gesund nach Hause kommen.
Ein Lkw weiter sitzt der Fahrer vor seiner Stoßstange. Vor ihm steht ein kleiner Gaskocher mit einem Kochtopf.
Wo kommen Sie her, aus dem Litauen? Ukraine.
Die Verständigung mit dem ukrainischen Fahrer ist etwas schwierig.
So you are from Ukraine?
Yes.
From which area? Mariupol.
Yes.
You know that everyone in Germany knows Mariupol?
Nachfragen nach seinen Arbeitsbedingungen will er lieber nicht beantworten.
I cannot say you. My company not allowed.
Seelsorger Wolfgang Herrmann versucht, den Fahrer auf den Krieg in seiner Heimatstadt Mariupol anzusprechen.
You told us you are from Mariupol. What do you know about the situation in Mariupol?
Oh, it's very bad situation. It's very bad. Yes, it's Katastrophe. I don't want to speak.
You don't. It's
for Mariupol. Yes.
Der Fahrer erwähnt noch, dass sein Bruder im Krieg getötet worden sei.
So, we wish you all the best. Always a safe trip.
Dann verabschieden sich Alexandra Grobellner und Wolfgang Herrmann.
Bei solchen Gesprächen ist es auch sehr interessant, die Lkw-Fahrer zu beobachten. Nicht nur die Wörter sprechen, sondern auch die Mimik, die Reaktionen. Sie sagen, ja, es geht mir gut, aber auf dem Gesicht sieht man, nein, es geht mir eigentlich nicht gut. Ich kriege tatsächlich diesen Mindestlohn nicht.
Wolfgang Herrmann und Alexandra Grobellner kümmern sich nicht nur um Lkw-Fahrer. Die Betriebsseelsorger des Bistums Rottenburg-Stuttgart und das Netzwerk Faire Mobilität beraten auch osteuropäische Paketzusteller, Pflegekräfte, Bauarbeiter oder ErntehelferInnen. Die Arbeit der Betriebsseelsorge fußt auch auf den Aussagen des katholischen Katechismus. Dort ist zu lesen:
Die Arbeit ist für den Menschen da und nicht der Mensch für die Arbeit.
Würde statt Verwertung. Da wird die Arbeitskraft, die wird ausgenutzt, die wird verwertet, die wird ausgepresst wie eine Zitrone. Wenn man jemanden mehr braucht, dann wird man ihn von heute auf morgen los. Und das sind nicht die Arbeitsbeziehungen, die wir für Menschen wollen, brauchen und die es in diesem Land einfach auch nicht geben darf. Ja.
Mit ihrer Arbeit, mit dem Eintreten für Menschen mit prekärer Beschäftigung, ecken die Betriebsseelsorger an. Unternehmer hätten sich auch schon beim Bistum beschwert. Deren Sichtweise: Für die Rechte der Arbeitenden einzutreten, sei doch nicht Sache der Kirche.
Ich bin Peter Kossen, ich bin 53 Jahre alt, bin in Niedersachsen in Rechterfeld im Kreis Schächtal groß geworden und bin seit 5 Jahren Pfarrer in Lengerich, das ist im nördlichen Münsterland, im Tecklenburger Land.
Der Prälat mit der Stoppelfrisur und der randlosen Brille ist so etwas wie das Gesicht des Protestes gegen die entwürdigenden Arbeitsbedingungen in der Fleischindustrie. Ungewöhnlich für einen katholischen Priester nutzt er immer wieder öffentliche Foren, um seine Haltung deutlich zu machen.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, die ständige Ausweitung der Werkvertrags- und Leiharbeit in unserem Land und ihr Missbrauch zum Zweck von Lohn- und Sozialdumping ist wie ein Krebsgeschwür, das seinen Ausgang genommen hat in der Fleischindustrie und mittlerweile in der Metallindustrie, in der Logistik und in vielen anderen Branchen genauso verheerend unterwegs ist.
Nach seinem Theologiestudium in Münster war er mehrere Jahre im niederrheinischen Emmerich. Als er 2011 nach Vechta zurückkam, war er entsetzt über die katastrophalen Arbeits- und Lebensbedingungen in der Fleischindustrie. Der Priester kritisierte die Verhältnisse in der Fleischindustrie so klar und deutlich, dass eines Morgens ein Kaninchenkopf vor seiner Haustür lag. Eine Warnung, wie man sie aus Mafiafilmen kennt. Das hielt Kossen aber nicht davon ab, diese Verhältnisse als moderne Sklaverei zu bezeichnen. Und das jahrelange Engagement des katholischen Priesters trägt Früchte. Spätestens die Corona-Pandemie hat in der Öffentlichkeit sehr deutlich gemacht, wie die Situation für die südosteuropäischen Arbeiter auf den Schlachthöfen und in den Fleischfabriken aussieht. Die Politik hat reagiert. Bundesarbeitsminister Hubertus Heil erklärte vor 2 Jahren:
Wir werden dieser Verschleierung und dieser organisierten Verantwortungslosigkeit ein Ende setzen und in der Fleischindustrie gründlich aufräumen. Es geht um klare Regeln, es geht um klare Verantwortung und so gehört sich das auch in einer sozialen Marktwirtschaft.
Im vergangenen Jahr trat dann das Arbeitsschutzkontrollgesetz in Kraft. Mit diesem Gesetzespaket wurde ein umfassendes Maßnahmenbündel beschlossen, in dessen Mittelpunkt ein Verbot von Werkverträgen und Leiharbeit in der Schlachtung, Zerlegung und Fleischverarbeitung steht. Peter Kossen ist allerdings skeptisch, ob sich substanziell etwas ändert.
Wenn die Gesellschaft einfordert, dass Arbeitsmigranten, EU-Mitbürger, Menschen, die ihr schwerste Arbeiten tun, auch wirklich wertgeschätzt, anerkannt werden und das heißt auch integriert werden, also nur dann besteht die Chance, dass sich grundlegend etwas ändert. Also das Gesetz scheint mir wichtig zu sein, aber das kann wirklich nur ein Anfang sein. Ich bin da wirklich mittlerweile einigermaßen skeptisch, was so diese Neuaufbrüche betrifft. Und trotzdem brauchen wir da einen Neuanfang.
Noch immer würden die osteuropäischen Arbeitsmigranten in einer Parallelwelt leben. Das liege auch und vor allem an der deutschen Mehrheitsgesellschaft und damit auch an den Christinnen und Christen.
Wir sind ja, wenn wir ehrlich sind, als Kirchengemeinde, auch meine Kirchengemeinde, in der ich hier tätig bin, ist ja sehr bürgerlich geprägt. Und mein Leben ist auch sehr bürgerlich geprägt. Also wenn ich das nicht sehen will, obwohl es hier große Communities in dieser Stadt gibt, wenn ich die nicht sehen will, die führen so stark ein Leben am Rande, kommen in der Kirchengemeinde ja praktisch nicht vor, dann muss ich mir gar nicht Mühe geben, in Anführungsstrichen, diese Menschen nicht zu sehen. Also de facto gibt es fast keine Schnittmengen mit dem Leben einer normalen Kirchengemeinde. Vom Selbstverständnis von unseren jüdisch-christlichen Wurzeln her ist das Prophetische, was ja immer auch sozialkritisch war und immer auch die versucht hat, die Schwächsten und die Kleinen nach vorne zu stellen und ihre Rechte zu verteidigen, das ist eigentlich unsere DNA.
Das sehen nicht alle so. Innerhalb seiner Kirche bekommt er des Öfteren zu hören, er solle es nicht zu weit treiben.
Ich bin konfrontiert gewesen mit großen Unternehmern, die sehr viele katholische Kirchensteuern zahlen und wo ich auch mehr als einmal den Hinweis gekriegt habe, nicht zu deutlich werden, sonst gehen die uns als Kirchensteuerzahler verloren. Und wenn das das Argument ist, dann prostituieren wir uns als Kirche und dann geben wir unseren Anspruch auf, eben wirklich für die Schwachen Lobby zu sein.
Peter Kossen wünscht sich von den Kirchen ein deutliches Statement.
Ich glaube, das wäre ein gewaltiger Aufschlag, wenn die katholischen evangelischen Bischöfe in Deutschland mal ein sehr klares Sozialwort sprechen würden und das dann nachher nicht so ausgewogen ist wie das letzte, dass es im Grunde genommen gar keinen interessiert. Man muss differenzieren, man muss die Situation ja immer auch vermittelnd darstellen. Aber wenn wir nicht den Mut haben, auch anstößig zu sein, werden wir nichts anstoßen. Und da wünsche ich mir deutlich mehr Mut, auch von den Bischöfen anstößig zu sein.
Das erste sogenannte Sozialwort der beiden großen Kirchen hatte 1997 für Aufsehen gesorgt, weil es sich klar positionierte und unter anderem für einen besseren Schutz für abhängig Beschäftigte eintrat. Das zweite gemeinsame Sozialwort erschien 2014.
Das letzte Sozialwort, das fand ich ganz gruselig. Da habe ich gedacht, wenn man das so windelweich, weichgespült darstellt, dann ist es völlig irrelevant. Und das hat sich gezeigt, dass es das faktisch war. Es hat niemand aufgeregt und man ist dann sehr schnell zur Tagesordnung übergegangen und hat es dann auch wieder vergessen. Das kommt dabei heraus, wenn man sich nicht traut, Missstände auch beim Namen zu nennen. Alles!
Uhr. Maria Jans Wenstrup hat Feierabend. Sie steht vor einer riesigen Halle in Oberhausen, direkt neben der Autobahn A2. Rund 500 Menschen arbeiten hier in zwei Schichten. 300 von ihnen haben Zeitverträge.
Das ist die Niederlassung eines Logistikers, der für Amazon arbeitet. Hier wird eingelagert und wieder aus den Regalen geholt, was verschickt wird an Leute, die bei Amazon bestellen.
Jetzt haben Sie 8 Stunden hinter sich?
Ja.
Und geschafft?
Ja, deswegen muss ich jetzt auch nicht viel länger noch hier stehen bleiben. Ehrlich gesagt, gehen geht besser als stehen.
25 Jahre war Maria Jans Wenstrup eine Ordensfrau. Bei den Schwestern unserer lieben Frau hat sie als Lehrerin gearbeitet. Dann hat sie einen radikalen Wechsel vollzogen. In der Tradition der Arbeiterpriester wollte sie mit den Menschen leben, die jeden Tag in den Fabrikhallen ihr Geld verdienen müssen. Nun arbeitet sie seit einigen Jahren in der Logistikbranche. Eine harte Arbeit.
Wir haben wohl sicher 1,5 Jahre nur mit Maske gearbeitet. Das war natürlich anstrengend. Weil wenn man körperlich arbeitet, dann ist es natürlich so eine Maske zusätzlich. Ciao. Der weiß auch, was er getan hat heute.
Ihr Kollege Mohammed radelt langsam an ihr vorbei. Die 57-jährige ehemalige Nonne erzählt, dass heute das Förderband ausgefallen sei. Auf dieses Förderband kommen täglich bis zu 20.000 Artikel.
Und das ist gleichzeitig ein Sortierband. Und da das jetzt kaputt war, mussten nicht nur diese ganzen Pakete von Hand oder mit Wagen da hinten hin befördert werden, sondern dann eben auch noch sortiert werden. Und das kann man sich vorstellen, dass es einiges Chaos gibt. Genau, und der schleppte sich nämlich eben da die Treppe hoch, dass ich dachte, oh Mann, der Mann ist kaputt.
Die Arbeit macht auch ihr zu schaffen.
Bei mir sind es vor allem die Hände und der Arm. Ich habe schon seit einem halben Jahr einen Tennisarm, der nicht so richtig wieder weggehen will.
Nun geht es zu ihr nach Hause. Vor rund 15 Jahren ist sie aus dem Orden ausgetreten, um als einfache Arbeiterin ihr Geld zu verdienen. Warum dieser radikale Wechsel?
Da ist wie bei allen Entscheidungen im Leben, spielen ganz viele verschiedene Dinge zusammen. Relativ am Anfang des Studiums war so ein ganz wichtiger Punkt die Begegnung mit Oscar Romero.
Dem Erzbischof von San Salvador, einem der prominentesten Vertreter der Befreiungstheologie. Einer lateinamerikanischen Bewegung der 1970er und 80er Jahre, die sich als Stimme der Armen verstand und diese von Ausbeutung und Unterdrückung befreien wollte.
Und der hat mir irgendwie so ein Virus eingesetzt, mit so einer Art Sehnsucht nach Leben mit Menschen. Ja, damals habe ich noch gesagt, Leben mit den Armen. Finde ich heute schwierig, weil ich gar nicht genau weiß, wer das ist. Je mehr ich zusammen bin mit Menschen, die eben jetzt in dem Bereich arbeiten, wo ich auch arbeite, merke ich, wie viel Reichtum da ist und eben gar nicht arm. An manchen Ecken natürlich Armut, klar, aber eben auch einfach ganz viel Fülle in verschiedenster Hinsicht.
Die schmale Frau mit den angegrauten Haaren lebt in Oberhaus Schwarze Heide, einem Arbeiterviertel, in einer Dreizimmerwohnung mit ihrer Freundin.
Ich arbeite seit knapp 3 Wochen bei der Post.
Ah ja.
Die Freundin wartet vor der Haustür. Sie hat ihren Schlüssel vergessen.
Ja, Glück, dass ich nicht meinen Schlüssel auch vergessen habe, sonst hätten wir jetzt ein Problem.
Die Arbeiterpriester nennen sich mittlerweile Arbeitergeschwister. Sie sind Geistliche, die sich von ihrer Kirche haben freistellen lassen und Ordensleute, die das Kloster verlassen haben, um in Betrieben als einfache Arbeiter ihr Geld zu verdienen. Weltweit gibt es mehrere tausend. Die Idee geht zurück auf die französischen Arbeiterpriester, die vor rund 100 Jahren auf das Elend der Arbeiterschaft reagierten und in die Fabriken gingen.
Meine Vorfahren, die Arbeiterpriester, die haben ja wirklich einen Milieuwechsel vollzogen, aber dieses Milieu gibt es heute nicht mehr, das Arbeitermilieu, zumindest weitgehend nicht. Was heute an ungelernter Arbeit passiert, ist fast nur Dienstleistung und da gibt es eben ganz unterschiedliche Typen, die da irgendwie zusammen sind. Und gerade eben dadurch, dass ich auch mit sehr vielen Menschen, die mit Migrations- oder sogar Fluchthintergrund da sind, zusammenarbeite, sind die Milieuunterschiede ja nochmal viel, viel breiter. So, ich arbeite mit Ärzten und Lehrern und weiß nicht was zusammen, die halt hier alle bei Amazon packen müssen, weil sie sonst nichts zu arbeiten haben.
Das Packen der Pakete ist harte Arbeit. Und dennoch erlebt die 57-Jährige bei der Arbeit manchmal so etwas wie kontemplative Momente.
Also für mich wäre es eher ein Widerspruch, Gott nur irgendwie in der Stille von der Kirche anzubeten oder so. Und nicht da, wo er nun wirklich sich auch offenbart hat, nämlich mitten zwischen, nicht zwischen, sogar in den Menschen. Ganz oft äußert sich das bei mir in Staunen. Also Staunen ist mir ein ganz wichtiges geistliches Wort.
Überhaupt sei das Religiöse bei der Arbeit präsenter, als sie vorher gedacht hätte.
Das ist eine richtige Neuentdeckung für mich auch so, wo ich einfach mein Leben lang in so einer Selbstverständlichkeit von Kirche und Christsein gelebt habe, jetzt eben in so einem ja sehr vielfältigen Feld zu leben, zu arbeiten vor allem und dann plötzlich zu merken, oh, da sind noch andere Christen. Und dann plötzlich eine Verbindung zu spüren, die natürlich ganz andere Art von Christen sind, sage ich mal, also die eritreischen Christen. Dann gibt es assyrische Christen und armenische und orthodoxe natürlich viele aus Osteuropa. Das ist schon auch spannend, finde ich.
Spürbar werde diese Verbindung immer dann, wenn die jeweiligen Konfessionen ihre Festtage begehen.
Da geht das. Also ich heiße Fritz Stahl. Ich bin gebürtig aus dem Sauerland, aus einer Arbeiterfamilie. Habe Anfang August mein diamantenes Priesterjubiläum gefeiert und bin seit 1974 aus der pastoralen Tätigkeit so gut wie ganz und gar ausgestiegen und habe mich in die Arbeitswelt begeben.
Fritz Stahl gehört zu jenen geistlichen Vorfahren, auf die Maria Jans Wenstrup sich bezieht. Auch er hat den radikalen Wechsel gewagt. Statt als Gemeindepriester am Altar stand er im Stahlwerk bei Hösch.
Und innerhalb der Gießerei in dem dreckigsten Eck, da gibt es die Putzerei. Das waren harte Tage und harte Wochen. Das ist also zu ertragen, rein physisch. Und insofern ist das schon ein anderer Schock gewesen. In der Kirche waren ganz bestimmte Menschengruppen nicht anwesend. Meine Auffassung war zu sagen, die Kirche muss auch gegenwärtig sein, dort, wo sie jetzt noch nicht ist. Also dorthin zu gehen und mit den Menschen zu leben, nicht wie der Pfarrer für die Menschen, sondern einfach mit den Menschen, wo der Gegensatz zwischen Kapital und Arbeit bekanntlicherweise vorherrscht und wo ich gesagt habe, wir müssen, wenn wir Jesus nachfolgen, eindeutig auf der Seite der Ausgebeuteten stehen und mit den Arbeitern zusammentun, mit ihnen leben, mit ihnen kämpfen.
Allerdings inkognito. Die Kolleginnen und Kollegen sollten nicht wissen, dass er als Priester im Stahlwerk malocht. Als es dann doch durchsickerte, nannten ihn seine türkischen Kollegen unseren Hodscha, was so viel wie Lehrer oder Geistlicher bedeutet.
Der französische Ansatz ursprünglich war missionarisch. Wir müssen Christus dahin bringen, die Kirche dahin bringen. Und haben im Laufe der Jahre und Jahrzehnte gemerkt, das ist nicht unbedingt der richtige Ansatz. Wenn wir mit den Menschen leben, dann werden wir dort, wo wir Christus hinbringen, feststellen, dass er schon da ist. Das heißt, christliche Werte oder Christus selber ist schon dort. Wir brauchen ihn nicht hinzubringen, wir müssen ihn nur entdecken.
Anfangs war es auch bei Maria Jans Wenstrup der Wunsch, eine Art Scharnier sein zu können zwischen der Kirche und der Arbeitswelt.
Aber ich merke, das ist schwierig. Ich habe lange damit ja wirklich auch gehadert oder eher daran gelitten, dass so wenig möglich war. Wenn eine missionarische Absicht irgendwo sehen wollte, dann ist die eher so rum. Nämlich das, was in der Arbeitswelt geschieht, zurückzutragen in die Kirche. Aber ich habe da einfach wenig Raum gefunden. Oder unsere Kirchengemeinden sind ja vielfach eher aus dem bürgerlichen und Bildungsmilieu. Da ist einfach wenig Kontakt und es ist schon schwierig, überhaupt was zu fragen. Wenn ich da mal irgendwie erzählt habe von meiner Arbeit, dann war da wenig Anschlussfähigkeit.
Und wenig Interesse, sowohl in der Pfarrei vor Ort als auch in leitenden Gremien.
Kirchliches Reden gewinnt natürlich an Glaubwürdigkeit, wenn es von Menschen mitgeredet wird, die die Situation erleben, um die es da geht. Deswegen, ich dachte, das muss doch irgendwie total spannend für Leute sein, so eine Erfahrung abzufragen, um damit eben auch irgendwie kirchliche Positionen nochmal klarer zu kriegen oder so. Aber in der Hinsicht scheint es da nicht so viele zu geben.
Fritz Stahl hat rund 25 Jahre in der Produktion gearbeitet. Hat er den Schritt bereut?
Die Idee ist mir nie gekommen.
Allerdings räumt er auch ein.
Man bleibt ein Fremdkörper. Ne? Wenn ich jetzt so bedenke, was ich für eine Rente kriege, ne? Das hat kein Arbeiter sowas. Ne?
Denn Fritz Stahl ist nie ganz aus dem Priesterdienst ausgeschieden. Deshalb bekommt er seine Pension vom Bistum Paderborn. Abzüglich der Rente, die er als ehemaliger Stahlarbeiter erhält.
Bet und Arbeit ruft die Welt. Bete kurz, denn Zeit ist Geld. An die Türe pocht die Not. Bete kurz, denn Zeit ist Brot. Bete kurz, denn Zeit ist Brot.
Das Konzept der Arbeiterpriester, die radikal die Seiten und vom Priesteramt ganz ins Stahlwerk wechselten, dieses Konzept findet man bei den Protestanten so nicht. Aber es gab vor allem seit den 1970er Jahren immer mehr Pfarrpersonen, die zumindest die Arbeitswelt der Malocher hautnah erleben wollten.
Also ich habe zunächst mal selber in der Zeit ein halbes Jahr auf einer Schachtanlage gearbeitet, in Dorsten auf Leopold, unter Tage. Das war so ein Projekt des Kirchenkreises.
Jürgen Klute war seit Ende der 80er Jahre 17 Jahre lang Sozialpfarrer in Herne.
Das war ja auch genau der Sinn dieser Praktika, dass man einfach ein Stückchen selber erlebt und auch erfährt. Was heißt das, wenn man zum Beispiel im Schichtdienst arbeitet?
Von den Bergleuten im Schacht musste sich der evangelische Pfarrer manche Sprüche gefallen lassen.
Oh, ein Popicher unten, was ist mit dem los? War der eine Nonne oder warum haben sie den hier runtergeschickt? Das habe ich auch zu hören gekriegt. Was natürlich auch was aussagt über das Selbstverständnis der Arbeit unter Tage.
Seit den 50er Jahren hatte sich bei den Protestanten der kirchliche Dienst in der Arbeitswelt herausgebildet. Je nach Landeskirche mehr oder weniger deutlich stellte man sich an die Seite der Arbeiterschaft. Jürgen Klute kommt aus der westfälischen Landeskirche.
Insgesamt ging es, glaube ich, schon um eine Parteilichkeit. Nicht im Sinne einer parteipolitischen Parteilichkeit, sondern im Sinne einer Solidarität mit den Leuten, die am kürzeren Ende des Hebels stehen.
Beispielhaft für dieses Begleiten war der Kampf um die Arbeitsplätze in der Stahlindustrie in Duisburg-Rheinhausen Ende der 80er Jahre. Dieser Arbeitskampf war 1987, 88 bundesweit in den Medien. Das Kruppsche Hüttenwerk sollte geschlossen werden. 6000 Arbeitsplätze drohten verloren zu gehen. Die Kirchen vor Ort standen eindeutig auf Seiten der Arbeiterschaft, betont Jürgen Widerer. Er war von 1988 bis 2020 Pfarrer im kirchlichen Dienst der Arbeitswelt am Niederrhein. Jürgen Widerer steht an einer vielbefahrenen Straße vor dem ehemaligen Haupttor des Hüttenwerks.
Truppianer waren ja in unseren Kirchengemeinden und die Bürgerschaft auch. Und insofern waren die Gemeinden, katholisch wie evangelisch, eigentlich alle involviert. Und in besonderer Weise gab es aber auch aus der Kirche, aus der Pfarrerschaft und auch aus den Mitarbeitenden Personen, die sich ganz besonders eingemischt haben und engagiert haben in diesem Arbeitskampf.
Vor allem der evangelische Pfarrer Dieter Kelb. Er war Sprecher des Bürgerkomitees des bürgerschaftlichen Widerstandes in Rheinhausen. Im November, Dezember 1987 kochte die Stimmung hoch. Ein Hüttenarbeiter wandte sich bei einer Kundgebung direkt an den Pfarrer.
Pfarrer Kelb, Ihnen sage ich, bin ja kein besonders frommer Mann, aber Sie haben mich in den letzten Tagen so ein bisschen inspiriert. Und da habe ich mir mal Ihr Behandlungsbuch für Menschen zur Brust genommen. Und da habe ich etwas über Krupp gelesen. Da stand drin, wir hätten jahrelang die linke Wange und dann die rechte Wange hingehalten. Doch da habe ich auch noch was gelesen. Und das könnte in Zukunft unsere Parole sein. Jetzt heißt es Auge um Auge und Zahn um Zahn.
Es folgte die Besetzung der Rheinbrücke. Dann blockierten 100.000 Menschen die Verkehrsknotenpunkte im gesamten Ruhrgebiet. Arbeiter stürmten die Kruppsche Villa Hügel, als dort der Aufsichtsrat tagte. Zu den größten Aktionen zählte ein ökumenischer Gottesdienst im ehemaligen Walzwerk.
Der fand unmittelbar vor Weihnachten 1987 statt mit ca. 25.000 Besuchern und Besucherinnen in dieser Werkshalle. Und das war ein ganz besonderer Gottesdienst, der auch sehr viel Mut gegeben hat und dazu beigetragen hat, dass die Arbeitskämpfenden dann auch weiter Ausdauer hatten für weitere Monate.
Tiefen Eindruck hinterließ die Predigt des katholischen Pfarrers Fritz Bösken.
Kirchen müssen da sein, wo Gott ist. Und der ist garantiert da, wo die Schwachen sind. Es kann kein kirchliches Verhalten geben, das nirgendwo anecken und nicht eindeutig Stellung nehmen will. So stehen die Kirchen bei den Schwachen. Und sie sind mit den Schwachen, gerade auch dann, wenn sie selber schwach sind. Und Kirchen sind auch geduldig, wie die Kruppianer. Denn die Villa auf dem Hügel ist erst dann in Gefahr, wenn die Hütte in der Ebene bedroht ist.
Trotz all der Aktionen, die Schließung des Hüttenwerks konnte nicht verhindert werden. Aber
wir haben eigentlich eine Menge erreicht, weil es läuft weiter. Es ist ein Qualifizierungszentrum hier entstanden. Es ist ein Versprechen gegeben worden, schriftlich Versprechen gegeben worden, in Rheinhausen 1500 Arbeitsplätze zu schaffen. So, und das sind Erfolge, die erkämpft worden sind. Und man kann da nicht von einer Niederlage sprechen.
Jürgen Widerer war in der Endphase des Arbeitskampfes unmittelbar vor Ort.
Also für uns war das ein Segen. Der Arbeitskampf in Rheinhausen hat nochmal zu einem richtigen Aufbruch geführt, auch für das Arbeitsfeld, kirchlicher Dienst in der Arbeitswelt. Das hat nochmal einen richtigen Schwung gegeben. Insofern war das hier, ja, ich sag mal, sowas wie das Urdatum für den Kirchendienst in der Arbeitswelt im Rheinland der letzten 30 Jahre.
Daraufhin wurden allein in der Rheinischen Landeskirche 5 Pfarrstellen für den KDA geschaffen. Das Credo lautete:
Wir müssen missionarisch unterwegs sein, das heißt, wir müssen zu den Leuten hingehen, da wo sie sind und wo sie uns auch nicht erwarten, zum Beispiel in der Arbeitswelt, aber auch an anderen Stellen. Und wir müssen uns gegen ungerechte Strukturen auch zur Wehr setzen und für Gerechtigkeit streiten. So, das war so der Blickwinkel und da ist damals auch vieles entstanden, auch an neuen Diensten, an Projekten, an. Das ist dann komplett gedreht worden, dass man eigentlich davon weg nur noch darauf geguckt hat, ja, wie können wir eigentlich finanziell über die Runden kommen.
Viele Landeskirchen haben sich aus diesem Arbeitsfeld seit der ersten Dekade dieses neuen Jahrtausends verabschiedet, ja.
Resümiert Jürgen Klute. Dem vermeintlichen Sparzwang fielen überproportional viele KDA-Stellen zum Opfer.
Und dann kam noch dazu, dass sich eine Haltung durchgesetzt hat, dass die Kirchen meinten, sie sollten sich nicht mehr so stark an den gesellschaftlichen Konflikten orientieren. Naja, das Abarbeiten an Konfliktlinien ist aufwendig, schafft auch nicht nur Freunde, schafft ja auch gelegentlich mal Leute, die das nicht so toll finden und sich von der Kirche vielleicht abwenden.
Und auch Jürgen Klute nennt noch einen weiteren Grund.
Also über 50% der Kirchensteuer werden von, ich glaube, weniger als 10% der Kirchenmitglieder aufgebracht. Das heißt, die Kirchensteuern werden von einer relativ kleinen und sehr wohlhabenden Gruppe zusammengetragen. Und ich glaube, dass manche Kirchenfürsten im Hintergrund auch Angst haben, dass sie die Leute verlieren, die wirklich das Geld reinbringen.
Also wolle man sich mit denen lieber nicht anlegen. Waren es im Jahr 2000 bundesweit ca. 600 Menschen, die hier beim KDA arbeiteten, sind heute nach Klutes Schätzungen noch ca. 100 von ihnen übrig. Sein Fazit:
Das ist eine neoliberale Organisationswende gewesen. Also man ist weggegangen von der Frage, wer gehört zu den Leuten, die am stärksten eine solidarische Unterstützung brauchen in dieser Gesellschaft, und versucht da eher so eine Mittlerrolle zu spielen.
So zum Beispiel in der Hannoverschen Landeskirche. Hier wird ein spezielles Spiritual Consulting für Führungskräfte in der Wirtschaft angeboten.
Ich glaube, dass das im Laufe der letzten Jahre sich tatsächlich verändert hat, dass der Blick auf die Wirtschaft, die eben auch als Arbeitnehmer mit einem eigenen Ethos unbedingt befassen, dass der Blick auf diese Zielgruppe erst geschärft werden musste in den letzten Jahren, Jahrzehnten.
Kirsten Fers ist Bischöfin im Sprengel Hamburg und Lübeck der evangelischen Nordkirche. Statt der früheren Parteinahme für die wirtschaftlich Schwachen hat sich der Blickwinkel verändert.
Eigentlich haben wir es ja hier in Hamburg in einem sehr, wie ich finde, gewachsenen, guten Dialogforum dazu gebracht, dass wir nachher alle Seiten an einen Tisch bekommen haben. Also seit dem Kirchentag 2013 haben wir eben hier wirklich ein Dialogforum Kirche-Wirtschaft, in dem es nicht darum geht, da Kirche, dort Wirtschaft, sondern ChristInnen in Kirche und Gewerkschaft und Unternehmerwelt, also alle zusammen an einen Tisch zu bringen. Und was es jetzt in der Pandemie gezeigt hat, ist, dass es in der Krise ein wirklich profundes und stabiles Netzwerk war.
Statt einseitig Anwalt der abhängig Beschäftigten zu sein, sieht sich die Kirche nun eher in der Rolle des Mediators bzw. Moderators. Nach dem Versuch in den 1960er bis 90er Jahren eine Brücke in die Arbeiterschaft zu bauen, scheint sich die evangelische Kirche wieder stärker auf die eigene Klientel zu besinnen.
Und die evangelische Kirche ist natürlich von ihrer Tradition sehr stark bürgerlich geprägt, bildungsbürgerlich geprägt.
Johannes Rehm ist Leiter des kirchlichen Dienstes in der Arbeitswelt in der evangelischen Kirche in Bayern.
Diese Prägung ist auch seit den 50er Jahren geblieben. Und es ist, würde ich mal sagen, so ein neues Bürgertum dazugekommen. Junge Eliten, die super gut ausgebildet sind. Und diese neuen bürgerlichen Eliten, die sind natürlich in den kirchlichen Gremien auch ganz stark vertreten und prägen natürlich da die Wahrnehmung. Und von daher hat es eine kirchliche Industrie- und Sozialarbeit mit seinem Eintreten auch für Menschen in einfachen Arbeitsverhältnissen innerkirchlich nicht leicht.
In Bayern hat man untersucht, ob abhängig Beschäftigte unterhalb der Mittelschicht in kirchlichen Gremien überhaupt vertreten sind. Auf der untersten Ebene, in den Kirchenvorständen, treffe man noch gelegentlich Arbeiterinnen und Arbeiter an.
Ab Dekanatssynode, da dominiert wiederum wirklich das Bürgertum. Die Einseitigkeit ist halt da die Problematik. Und da ist in der Tat so, dass dann die Gefahr besteht, dass Problemstellungen, die sich für Menschen in einfachen Bildungsvoraussetzungen, dass die übersehen werden. Ja, und dass einfach auch diese eher bürgerlichen Mehrheiten in den Synoden einfach andere Interessenlagen haben.
Schaut man sich die aktuelle Mitgliederliste der EKD-Synode an, dann findet man unter den 126 Kirchenabgeordneten jede Menge Geistliche, fast nur AkademikerInnen. Einzige Ausnahmen: ein Rettungssanitäter, eine Krankenschwester, eine Hausfrau.
Sag mal, du hast doch gar nichts zu tun. Erklär mir Arbeit.
Arbeit?
Ja.
Arbeit, mein Freund. Das wird Arbeit.
Na los.
Na gut. Also, was das Schaf da mit dem Gras macht, keine Arbeit.
Ach.
Was man später mit dem Schaf macht, das ist Arbeit.
Aha.
Generell, alles, was Spaß macht, keine Arbeit.
Och.
Generell, was man im Gras macht, keine Arbeit.
Ach so.
In den Kirchen blickt man auch noch aus einer ganz anderen Perspektive auf das Thema Arbeit, theologisch. So steht im katholischen Katechismus:
Die menschliche Arbeit ist das unmittelbare Werk der nach dem Bilde Gottes geschaffenen Menschen. Diese sind dazu berufen, miteinander das Schöpfungswerk fortzusetzen, indem sie über die Erde herrschen. Die Arbeit ist somit eine Pflicht. Indem der Mensch in Vereinigung mit Jesus die Mühen der Arbeit auf sich nimmt, arbeitet er gewissermaßen mit dem Sohn Gottes an dessen Erlösungswerk mit.
Ähnlich wie bei den Katholiken wird auch bei den Protestanten die Arbeit religiös überhöht.
Klassisch ist das protestantische Arbeitsethos ja das, was wir vielleicht alle auch im Rückenmark über Eltern und Großeltern vermittelt bekommen haben, nämlich die Pflicht zur Arbeit, dass Arbeit im Mittelpunkt des schöpferischen Tuns auch steht.
Pfarrerin Nicole Beckmann ist in der evangelischen Kirche von Kurhessen-Waldeck zuständig für den Bereich Arbeit und Wirtschaft.
Klassisch ja bei Luther angelegt im 16. Jahrhundert schon, wo er Arbeit als etwas entfaltet, das eine von Gott gestellte Aufgabe ist. Das heißt, Arbeit hat etwas mit meinem Verhältnis zu Gott und mit meinem Weltverhältnis zu tun.
Wer treu arbeitet, der betet zweifach. Und es ist richtig, dass ein gläubiger Mensch in seiner Arbeit Gott fürchtet und ehrt. Solch Glaube macht ohne Zweifel aus seinem Werk ein Gebet und ein Lobopfer dazu. Martin Luther.
Bis in die frühe Neuzeit blickten die herrschenden Schichten, also Adel und Klerus, mit Verachtung auf Menschen, die für ihr Überleben arbeiten mussten. Martin Luther wertete dagegen die Arbeit auf. Arbeit ist für ihn Gottesdienst. Und Arbeit wird zum zentralen Stellenwert des evangelischen Weltverständnisses.
Wenn jemand arm ist, hätten katholische Christen damals gesagt, dann gibt man ihm Almosen, dann gibt man ihm aus Barmherzigkeit etwas zu essen oder irgendwie eine kleine Spende. Und Calvin sagt, dann gibt man ihm Arbeit. Insofern sehen Sie da, glaube ich, schon einen ganz kardinalen Umschwung in der Denkweise, in der Grundhaltung, wie man Armut begegnet, Armut überwindet. Das steht ja immer ganz wesentlich auch hinter dem protestantischen Arbeitsethos. Das alles sollte bei Calvin zur Ehre Gottes geschehen.
Traugott Jänichen ist Professor für christliche Gesellschaftslehre an der Ruhr-Universität Bochum. Er weist auf eine wesentliche Differenz zwischen dem evangelischen und dem katholischen Verständnis der Arbeit hin.
Diese Grundlinie, dass man für sich selbst verantwortlich sein muss, gerade auch in und durch Arbeit, ist gerade im Vergleich zum Katholizismus ein Unterschied, und das ist sicherlich auch an manchen Stellen problematisch, weil es leicht zu einer Arbeitsverherrlichung führen kann. Die Tendenz zu einer Überhöhung der Arbeit ist in diesem protestantischen Ethos durchaus angelegt und auch dann immer mal wieder hervorgetreten.
Arbeit, edle Himmelsgabe, zu der Menschen Heil erkoren. Nie bleibt ohne Trost und Labe, wer sich deinem Dienst geschworen. Dir entspringt der weisen Labe, und dich meiden nur die Toren, ungestützt von deinem Stabe. Ach, wie oft wär ich verloren. Lass mich, edle Himmelsgabe, treu dir bleiben bis zum Grabe.
Dichtete der Schriftsteller Friedrich von Bodenstedt 1867. Diese Mischung aus Pflichterfüllung und Überhöhung der Arbeit ist unlängst in die Kritik geraten. Vor allem ein Teil der jüngeren Generation wendet sich heute ganz klar dagegen.
Grundsätzlich ist das etwas, was mit diesem Wandel in der Generation Y und Z zu tun hat. Mit dem Wandel von der klassischen protestantisch geprägten Haltung, die heißt, lerne, spare, leiste was, dann bist du, kannst du, hast du was. Das ist so das, was meine Großmutter mir vielleicht noch gesagt hätte. Insofern ist das erstmal eine Reaktion, die auch mit dem Bedürfnis nach Sinn zu tun hat.
Das alte Arbeitsethos war unter anderem gekennzeichnet durch Fleiß, Pflichterfüllung, Gehorsam gegenüber dem Vorgesetzten. Das Neue ist eher geprägt von Kooperation, Kreativität, Partizipation und von dem Wunsch, eine sinnvolle Tätigkeit auszuführen.
Wann immer gefragt wird danach, was Menschen wichtig finden an ihrer Arbeit und sie das ranken müssen, dann taucht das Geld immer deutlich unter Aspekten wie es muss interessant sein, gute Kolleginnen und es muss sinnvoll sein auf. Es hat definitiv seine Wertigkeit verändert.
Die Psychologin Tatjana Schnell ist Professorin an der Universität Innsbruck und in der School of Theology, Religion and Society in Oslo. Rund 70% der Generation Y, also jener Menschen, die heute etwa zwischen 25 und 40 Jahre alt sind, würden Abstriche beim Gehalt machen, wenn sie dafür eine sinnvollere Tätigkeit ausüben könnten. Dass junge Menschen sich heute gezielter und bewusster eine Arbeitsstelle aussuchen können, liegt auch an veränderten Rahmenbedingungen, meint Julia Dinkel vom Zentrum Gesellschaftliche Verantwortung der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau. Es stünden ihnen heute mehr Stellen offen als früher.
Das gibt dann natürlich vielen jüngeren Menschen viel mehr Möglichkeiten, sich frei zu entfalten. Allerdings muss man natürlich auch immer dazu sagen, dass für diese mehr Freiheit und Sinnhaftigkeit jedoch auch ein Preis gezahlt werden muss, nämlich der Preis von unsicheren Jobs, sich stetig wandelnden Voraussetzungen oder dass die Arbeit auch entgrenzter wird.
Der Job greift immer mehr auch in den privaten Bereich hinein. Die Sinnforscherin Tatjana Schnell weist darauf hin, dass man gerade in der jüngeren Generation selten auf geschlossene Weltbilder stößt, wie sie beispielsweise die Religionsgemeinschaften etwa mit der protestantischen Arbeitsethik lange vorgegeben haben. Jede und jeder sucht den Sinn in der Arbeit nach eigenen, individuellen Maßstäben. Der Religionssoziologe Peter Berger hat dieses Denken mit dem Begriff Imperativ der Häresie charakterisiert.
Das heißt nicht unbedingt, dass wir alle Egoistinnen geworden sind, sondern wir sind quasi gezwungen zu wählen bezüglich unserer Haltungen, unserer Ethik, unserer Einstellung. Häresie hat ja mal bedeutet, das waren die, die selber gewählt haben, eine Meinung gewählt haben und nicht geglaubt haben, was die Kirche vorgibt. Und das war ja ganz schlimm, aber heutzutage sind wir so sozialisiert, dass wir eben selbst entscheiden können, was wir glauben wollen. Und wir müssen es sogar. Und das wirft uns auf uns selbst zurück.
Wir singen ohne Arbeit.
Die Arbeit sinnstiftend und einem sehr wichtig ist, geht das Individuum schnell über ein gesundes Maß hinaus. Das weiß auch Birgit Faus von Brot für die Welt. Gerade in Bezug auf den Krieg in der Ukraine hat sie bei sich selbst beobachtet.
Sicher denke ich mir dann so, okay, ich bleibe jetzt lieber noch eine Stunde länger am Schreibtisch, weil das bedeutet halt auch, dass wir dadurch mehr Spenden einnehmen können. Also das mache ich dann gerne. Vielleicht liegt es auch ein bisschen an mir persönlich, dass wenn mir eine Sache wichtig ist, klemme ich mich halt dahinter und brenne dann auch dafür, dass es da schwerer ist, eine Grenze zu ziehen, auf jeden Fall.
Deswegen spreche ich auch immer von der dunklen Seite der sinnerfüllten Arbeit.
Tatjana Schnell gilt als eine der führenden Wissenschaftlerinnen im Bereich der Sinnforschung.
Wir tendieren dazu, in einer Arbeit, die wir sinnvoll finden, die Grenzen nicht so klar zu setzen zwischen Privatleben und Arbeitsleben. Und das ist natürlich ganz toll, wenn wir eine sinnvolle Arbeit haben. Das haben nicht alle, deswegen sind vor allem Menschen, für die die Arbeit sogar ihr Lebenssinn ist, sind die bereit, auch so viel da reinzustecken, dass sie sich selbst ausbeuten.
Leidenschaft kann auch etwas sein, das Leidenschaft,
merkt die Kasseler Pfarrerin Nicole Beckmann an.
Wenn diese Identifikation und auch die Sinnstiftung ins Extreme neigt. Deshalb ist für uns als Kirchen auch wichtig, hinzuschauen, was ist denn eigentlich mit der Perspektive eines christlichen Menschenbildes gute Arbeit? Und gute Arbeit ereignet sich immer dann, wenn die Beziehung eines Menschen in seine Umwelt hinein genauso dauerhaft gesund erhalten wird wie die Beziehung zu sich selbst.
Was ist gute Arbeit? Kranke und alte Menschen zu pflegen, ist offensichtlich eine sinnvolle und wichtige Arbeit. Gerade bei Pflegekräften trifft man in der Regel auf ein hohes und manchmal auch problematisches Arbeitsethos.
Offiziell begrüßen wir uns gegenseitig zum Walk and Talk. Pflege geht nur solidarisch zusammen.
Ingrid Reit ist katholische Betriebsseelsorgerin in Rüsselsheim und zuständig für Südhessen. An diesem Abend begrüßt sie Menschen aus dem Netzwerk Pflege, Beschäftigte aus Heimen und Kliniken, aber auch pflegende Angehörige, die sich regelmäßig austauschen.
Und das machen wir jetzt eigentlich seit 10 Jahren mit dem erschreckenden Ergebnis, dass sich eigentlich die Situation nicht wirklich verbessert hat für die Beschäftigten, sondern eher verschlechtert hat.
Auf einem Spaziergang durch Rüsselsheim, vorbei an den Mainauen, reden die Teilnehmenden über die enormen Arbeitsbelastungen der Pflegekräfte. Rosi arbeitet in einem Altenheim. Welche Rolle spielt dort der Personalmangel?
Sicherlich die, dass die, die da sind, dadurch mehr belastet werden. Und Personalmangel aus den unterschiedlichsten Gründen. Das sind die Kollegen, die nicht mehr wollen, weil sie sagen, ich habe die Schnauze voll, auf gut Deutsch gesagt. Das sind die Menschen, die sich sowas nicht zutrauen, die es gar nicht anfangen wollen. Nicht jeder kann Pflege. Nicht jeder kann in die Intimsphäre von anderen Menschen eingreifen. Es fehlt vorne und hinten und die Belastung ist ziemlich hoch. Also die Verdichtung hat extrem zugenommen.
Karin ist Betriebsrätin in einem Krankenhaus. Pflegekräfte könnten oft schlecht Nein sagen, wenn es um die Arbeit gehe.
Das ist ja auch die Krux. Jeder rennt, um noch alles möglich zu machen, statt dass man sagen würde, jetzt einige Dinge gingen nicht mehr, um wirklich mal zu spiegeln, wie hoch die Belastung schon ist und dass es einfach mehr Personal braucht oder eine andere Organisation.
Mittlerweile ist der Walk and Talk an diesem schönen Herbstabend an den Rüsselsheimer Opel-Villen angekommen.
Genießen Sie die Aussicht des schönen Rüsselsheims. Diese Aussicht hat man selten.
Genau.
Vor 5 Wochen war diese Wiese eigentlich voll verbrannt. Ne? Und es ist wieder grün. Prinzip Hoffnung.
Ingrid Reit weist darauf hin, dass nun endlich auch Pflegekräfte streiken würden. An der Charité in Berlin sowie den Unikliniken in Nordrhein-Westfalen und Hessen. Doch den Beschäftigten falle es immer noch schwer, für ihre Forderungen auf die Straße zu gehen, meint Rosi.
Und man muss dazu sagen, wir können nicht einfach das Band anhalten und nichts tun. Ja, ich kann nicht meinem Bewohner sagen, du musst heute bitte im Bett bleiben, weil ich möchte streiken, damit es uns allen besser geht. Das wird nicht funktionieren. Und darauf hofft man, glaube ich, im großen Maße auch.
Haus. Ja, mittlerweile, auch da gibt es ja immer Raummangel in der ganzen Stadt. Ist das ein Haus für alle möglichen sozialen und politischen Aktivitäten?
Die Spaziergängerinnen des Netzwerks Pflege sind zurück am Haus der Betriebsseelsorge in Rüsselsheim. Zur Stärkung schöpft sich jede Kürbissuppe auf den Teller. Ein Thema ist an diesem Abend bislang noch ausgespart geblieben. Wie halten es die Kirchen als Arbeitgeber mit ihren eigenen Beschäftigten? Nach dem Staat sind die Kirchen der größte Arbeitgeber in Deutschland. Rund 1,8 Millionen Menschen sind vor allem bei den kirchlichen Wohlfahrtsverbänden Diakonie und Caritas beschäftigt und damit in einem Bereich, der arbeitsrechtlich einen Sonderweg darstellt. Denn das Betriebsverfassungsgesetz, in dem es um die Zusammenarbeit zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern geht, gilt nicht für die Kirchen. Die beschreiten den sogenannten dritten Weg. Die Kirchen dürfen als Arbeitgeber den Beschäftigten in ethischen Dingen Vorgaben machen. Und sie schließen in ihren Unternehmen die Gewerkschaften weitgehend aus. Arbeitskämpfe und Streiks sind untersagt. Ein Konzept, das die Betriebsseelsorge ablehnt, betont Ingrid Reit.
Ich höre nicht auf zu sagen, wenn die Kolleginnen vom öffentlichen Dienst auf die Straße gehen und aushandeln und wir uns anlehnen, profitieren wir von denen, die auf die Straße gehen.
Die kirchlichen Beschäftigten seien indirekt Nutznießer der Arbeitskämpfe der Gewerkschaften. Die Kirchen scheinen den Streik zu fürchten wie der Teufel das Weihwasser. Dabei steht im katholischen Katechismus:
Streik ist sittlich berechtigt, wenn er ein unvermeidliches, ja notwendiges Mittel zu einem angemessenen Nutzen darstellt.
Die christlichen Wohlfahrtsverbände stecken oft in einem Dilemma. Als kirchlicher Verband fordern sie sozialpolitische Verbesserungen gerade für diejenigen, die über wenig Einkommen verfügen. Aber das einzelne Unternehmen der Caritas und Diakonie hat wirtschaftliche Interessen, schwarze Zahlen zu schreiben. Die katholische Kirche ist gerade dabei, eine neue Grundordnung zu verabschieden. Die Grundordnung regelt das Arbeitsrecht für Beschäftigte in katholischen Einrichtungen.
Ich nehme mit Bedauern zur Kenntnis, dass wir die Gewerkschaften nicht wirklich als Sozialpartner integrieren,
klagt Bruno Schrage, zuständig für Grundsatzfragen des Diözesan-Caritas-Verbandes Köln.
Gewerkschaften machen natürlich Machtstrukturen transparent. Es gibt eigentlich aus der christlichen Gesellschaftslehre heraus keinen Grund, die Gewerkschaften auszugrenzen. Der Streik ist legitimiert und es ist auch nichts Verwerfliches. Es ist ein ganz legitimes Mittel der Konfliktbearbeitung. Und es gibt eben Konflikte zwischen Arbeitnehmern und Arbeitgebern. Die sollten wir nicht wegspiritualisieren. Die Bischöfe müssten vielleicht ein bisschen ihre Angst vor den Gewerkschaften verlieren.
Neben den Regelungen, die tarifliche Vereinbarungen betreffen, widmet sich die Grundordnung des kirchlichen Arbeitsrechts in der katholischen Kirche aber auch sehr privaten Dingen.
Dabei geht es bislang um Verstöße gegen Loyalitätsobliegenheiten. So kann Arbeitnehmenden gekündigt werden, wenn sie öffentlich gegen tragende Grundsätze der katholischen Kirche eintreten, zum Beispiel sich für Abtreibung aussprechen. Kündigung droht auch bei persönlichen sittlichen Verfehlungen, die die Glaubwürdigkeit der Kirche beeinträchtigen. Oder bei einer erneuten Heirat nach einer Scheidung. Oder bei einer eingetragenen Lebenspartnerschaft.
Der neue Entwurf, der im November verabschiedet werden soll, will die konservative katholische Morallehre nicht mehr eins zu eins ins Arbeitsrecht übertragen.
Dieser Entwurf setzt jetzt sehr stark darauf an, dass man zunächst einmal Diversität aufnimmt. Das ist positiv. Dass man gemerkt hat, dass dieses gesinnungsethische Durchregieren einer säkular-pluralen Gesellschaft nicht mehr entspricht. Gleichzeitig hat man den Sendungsauftrag jetzt zum Kernbegriff gemacht. Und dieser Sendungsauftrag führt wieder zu einer sehr starken Institutionsbindung. Also nicht die Mitarbeitenden stehen erstmal im Vordergrund, sondern die Kirche und ihre Institution.
Selbst wenn der neue Entwurf angenommen wird, bleibt die Frage,
ob alle Bischöfe gleichermaßen schon diversitätsfähig sind, das weiß ich nicht.
Ein weiterer Kritikpunkt des Pastoralreferenten, wenn Mitarbeitende aus der Kirche austreten, soll ihnen in der Regel gekündigt werden.
Ich glaube, hier verkennt man die vielfältigen Gründe, warum Menschen austreten. Das einfach in eine binäre Form von Schwarz-Weiß zu bringen, ist anachronistisch. Menschen treten aus ganz unterschiedlichen Gründen aus dieser Kirche aus.
Schrage betont, dass es für eine Organisation, für ein Unternehmen wichtig sei, so etwas wie eine Corporate Identity zu entwickeln. Nur sei dafür das Arbeitsrecht der falsche Weg.
Die Bischöfe, glaube ich, müssen mehr Vertrauen in ihre Mitarbeitenden gewinnen. Sie müssen nicht glauben, dass sie das Arbeitsrecht brauchen, um ihre Identität zu sichern. Sie sollten selbstbewusster sein und sagen, wir sind ein starkes Stück soziales Engagement in dieser Gesellschaft.
Bet und Arbeit ruft die Welt. Bete kurz, denn Zeit ist Geld. An die Türe pocht die Not. Bete kurz, denn Zeit ist Brot.
Die alte protestantische Arbeitsethik mit Idealen wie Pflichterfüllung und Disziplin verblasst immer mehr. Stattdessen herrscht der Imperativ der Häresie. Die jüngere Generation setzt auf Individualität, Kreativität und eine Work-Life-Balance. Und ähnlich wie das christliche Arbeitsideal geraten auch die kirchlichen Privilegien immer stärker unter Druck. Mittlerweile haben die Kirchen durch ihr eigenes Arbeitsrecht ein Glaubwürdigkeitsproblem. Missstände anprangern, wenn im eigenen Unternehmen vieles schiefläuft, kommt nicht gut an. Und auch der institutionelle Rückzug aus jenen Bereichen, in denen man sich lange konkret um die Belange der abhängig Beschäftigten, der Arbeiterschaft kümmerte, wirft die Kirchen auf ihren bürgerlichen Kern zurück. Die Brücke in die Arbeitswelt wird immer brüchiger. Deshalb befürchten Betriebsseelsorgerinnen wie Ingrid Reit, dass ihre präventive politische Solidaritätsarbeit immer schwieriger wird.
Da habe ich bei einem Betrieb angerufen, kurz vor der Insolvenz, und die arme Frau an der Pforte war ganz entsetzt und sagte, oh Gott, geht's uns schon so schlimm, dass die Kirche kommt. Also ich kam quasi zur letzten Ölung. Das möchte ich natürlich nicht.
Es wäre auch reichlich spät, wenn die Kirche erst dann kommt, wenn in einem Betrieb das Licht ausgemacht wird. Einen wichtigen Hinweis habe ich noch für Sie. In dieser Sendung vom November 2022 hat Michael Hollenbach auch über den Entwurf zur Reform des katholischen Arbeitsrechts berichtet. Mittlerweile gibt es dieses neue Arbeitsrecht in allen deutschen Bistümern. Und in dieser veränderten Grundordnung ist diese Diskriminierung von Beschäftigten aufgrund ihrer Lebensformen oder ihrer sexuellen Identität oder Orientierung abgeschafft. Das bedeutet, für eine zweite Ehe oder für eine gleichgeschlechtliche Beziehung droht jetzt katholischen Beschäftigten keine Kündigung mehr. Aber wer als Mitarbeiter aus der katholischen Kirche austritt, der kann weiterhin entlassen werden. Und Streiks sind in kirchlichen Einrichtungen auch nach der neuen Grundordnung nicht zulässig. Im Radio gibt's die Sendung Religionen immer sonntags ab 14.05 Uhr im Deutschlandfunk Kultur. Und wenn Sie sich noch weiter für die bunte und vielfältige Welt der Religionen interessieren, dann empfehle ich Ihnen unsere Schwestersendung Tag für Tag, immer werktags im Deutschlandfunk um 9.35 Uhr.